100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte. Und wenn es geschieht, dass es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Ich bin mir sicher, dass viele von euch die Geschichte schon ziemlich, ziemlich gut kennen. Ich habe die in der Fassung bestimmt auch schon mindestens 20 Mal gehört, wenn ich raten müsste. Es gibt eine andere Fassung von der Geschichte, die habe ich wesentlich öfter gehört, nämlich die hier. Die habe ich ungefähr 200 Mal gehört, wenn ich raten müsste, weil die lange Zeit 2 bis 3 Mal die Woche zum Schlafengehen bei uns vorgelesen wurde. Und genau, daran möchte ich euch auch teilhaben lassen heute. Hier siehst du einen Hirten. Er hat 100 Schafe, er zählt sie gerade. Ein Schaf fehlt. Oh weh, wo ist es hingelaufen? Ist es im Hühnerstall? Nein. Ist es hinter dem Heuhaufen? Nein. Ist es unter den Büschen? Nein, es ist weg. Den ganzen Tag lang sucht der Hirte nach seinem Schaf. Er klettert über Hügel und auf Felsen. Er bleibt in Dornengestrüpp hängen, die Dornen kratzen ihn, aber er gibt nicht auf. Er ist müde und hungrig, seine Füße tun weh, aber er gibt nicht auf. Endlich entdeckt der Hirte sein Schaf. Es ist in den Fluss gefallen. Der Hirte springt kopfüber ins Wasser, platsch, er rettet sein Schaf. Hurra! Der Hirte hat sein Schaf gefunden, das gibt ein Fest. Jesus sagt, Gott ist wie der Hirte. Er liebt uns genauso, wie der Hirte sein Schaf liebt. Als Kind nimmt man solche Geschichten natürlich ein bisschen anders wahr als Erwachsener. Wenn man mich damals gefragt hätte, was mein Lieblingstier ist, dann wäre Schaf wahrscheinlich jetzt nicht ganz oben auf der Liste gewesen. Obwohl die Schafe aus der Geschichte, die sind schon ziemlich cool. Die machen Party, die sind lustig. Die heben feiernd ihre Hufe, als der Hirte das verlorene Schaf zurückbringt. Und die Schafe in der Geschichte, wenn man genau hinschaut, die sind auch nicht einfach nur verloren gegangen und irgendwie dusselig ins Wasser gefallen, sondern die Freunde von dem Schaf, die suchen auch mit dem Hirten mit. Die schauen mit im Hühnerstall, die schauen mit auf der Wiese, ob sie ihren Freund wiederfinden. Und ich finde, also bei allen vielen spannenden Sachen, die man aus der Geschichte rausziehen kann, ist eine ganz interessante Frage, wieso Jesus uns hier jetzt eigentlich mit Schafen vergleicht. Die Geschichte ist nur 3 Verse lang und gibt gar nicht so viel Information, obwohl in Jesus' Gleichnissen oft sehr, sehr, sehr viel mehr drinsteckt, als die Länge verrät. Aber 2 Indizien sieht man, finde ich, relativ gleich. Ich meine, das eine ist, in der Geschichte sind wir Schafe, weil Gott der Hirte ist. Und offensichtlich wollte Jesus diesen Vergleich machen, dass unsere Beziehung zu Gott eben ein bisschen ist wie die Beziehung von einem guten Hirten zu den Schafen. Und der 2. Hinweis, warum wir hier mit Schafen verglichen werden, findet sich vielleicht in der Tatsache, dass das Schaf sich verirrt hat. Also sind Schafe wohl Tiere, die auch schnell mal verloren gehen können, die schnell mal verwirrt und auch verirrt sind. Und wahrscheinlich wollte Jesus schon auch das sagen, dass wir Menschen uns auch ganz schön schnell verlaufen ohne unseren Hirten. Ist, denke ich, auch eine Erfahrung, die ganz viele Leute hier im Raum bestätigen würden, dass wir ohne unseren Hirten, ohne unseren Papa im Himmel, ganz, ganz schnell verloren gehen. Je nachdem, wie man fragt, haben Schafe wirklich keinen so guten Ruf. Ich habe das auch in Gemeinden schon erlebt. Also, dass die flauschig sind, da haben die meisten Leute Wertschätzung für. Aber in manch einer Predigt wird in erster Linie hervorgehoben, wie unselbstständig und ein bisschen auch wie nutzlos diese Schafe sind ohne ihren Hirten. Da wird ganz viel drüber geredet, dass sie kaum ihren eigenen Willen haben, gar nicht Entscheidungen treffen wirklich und immer dahin gehen, wo man sie halt hinzerrt und deswegen auch halt so leicht abhanden kommen können. Und diese Neigung dazu, Schafen einen schlechten Ruf zu geben, die findet sich teilweise sogar in den Naturwissenschaften. Wenn man sich zoologische Beschreibungen von Schafen anschaut, dann stehen da teilweise wirklich nicht so schmeichelhafte Sachen drin. So zum Beispiel in Brehms Tierleben. Es, das Schaf, begreift und lernt nichts. Seine Furchtsamkeit ist lächerlich, seine Feigheit erbärmlich. Jedes unbekannte Geräusch macht die Herde stutzig. Blitz und Donner, Sturm und Unwetter überhaupt bringen sie gänzlich aus der Fassung. Ist mir zum ehrlich sein nicht sofort sympathisch, dieser Mensch. Ich kenne ihn persönlich nicht. Und es gibt zwar Bibelstellen, wo Jesus über uns Menschen schimpft. Also manch einer erinnert sich vielleicht an, als Jesus gesagt hat, ihr ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange muss ich euch noch ertragen? Da spürt man schon so Anflüge davon. Aber ich glaube, Jesus' Worte für uns und insbesondere dieses Gleichnis sind liebevoll und wertschätzend. Und wenn Jesus uns mit Schafen vergleicht, dann steckt da, glaube ich, eine Menge mehr dahinter, als dass wir einfach schnell mal verloren gehen. Und deshalb will ich heute mit euch anschauen, woher es kommt, dass die Bibel uns immer wieder auch mit Schafen vergleicht. Weil tatsächlich kommt der Vergleich einige Male vor und meistens wieder gemeinsam mit dem Hirten. In Ezekiel 34, 5 und 6 wird zum Beispiel verglichen mit Schafen ohne Hirten, die auseinanderströmen und sich über die Berge und Felder verteilen. Und da, wenn man sich das so anschaut, da wirkt die Geschichte heute doch fast wie eine Antwort darauf. Ohne Gott, da sind wir verloren gegangen auf der Weide, sind alleine durch die Gegend getümpelt, haben unsere Freunde nicht mehr gehabt, waren beziehungslos. Und dann kommt der gute Hirte und sammelt uns wieder ein bis auf das allerletzte Schaf. Und in einer ähnlichen Weise wie in Matthäus finden wir auch im Gleichnis das Gleichnis vom guten Hirten in Johannes 10, wo wir auch wieder mit den Schafen verglichen werden. Und auch im Psalm 23, den ich zum Anfang vorgelesen habe, da gibt es wieder Gott, den Hirten, und wir dieses Mal das nicht näher bestimmte Herdentier. Und in dem Bild werden wir sogar geweidet am Fluss. Du weidest mich auf einer grünen Aue und führst mich zu frischem Wasser. Eben wie man das mit einem Schaf machen würde. Das Bild kommt also wieder und ich glaube, es ist bedeutsam. Aber was ich nicht glaube, ist eben, dass Jesus uns damit vor allem sagen wollte, wie dusselig wir sind, wie leicht wir verloren gehen und dass wir mit den Worten aus Brehms Tierleben nichts lernen, lächerlich furchtsam werden oder erbärmlich feige. Im Gegenteil, auch wenn wir Menschen bestimmt all diese Dinge manchmal sind, glaube ich, ist der Vergleich von Jesus wirklich voller Liebe. Also jetzt erstmal ein Plädoyer für die Schafe. Die gemeinsame Geschichte von Schaf und Mensch geht richtig, richtig weit zurück. Ist kein Wunder, dass die Schafe im Alten Testament auch schon überall auftauchen. Insgesamt sind es ziemlich genau 10.000 Jahre. Schafe werden bereits 8.000 vor Christus gezähmt und gehören damit zu den ältesten tierischen Gefährten des Menschen überhaupt. Und das weiß man zum Beispiel von Zeichnungen von Schafen auf uralten Tongefäßen und Vasen. Schafe waren schon damals Haustiere, meistens mit dem Zweck, dass man sie irgendwann isst. Und vielleicht kommt der Vergleich mit den Schafen aber tatsächlich deswegen, weil wir einiges mit ihnen gemeinsam haben, aber eben auch an Stärken. Wie der Mensch sind Schafe Rudeltiere und verbringen den größten Teil des Jahres in gemeinschaftlichen Krüppchen, die sich selbst zusammenfinden. Die suchen sich selber aus, mit wem sie ihre Zeit verbringen wollen. Und wir beim Menschen könnte man da nicht einfach ein Schaf durch ein anderes ersetzen? Nee, nachweislich merken sich Schafe die Gesichter von anderen Schafen für bis zu 2 Jahre. Schafe sind echte Beziehungswesen und die brauchen ihre Gemeinschaft, um glücklich zu sein, genau wie wir Menschen. Und ihnen ist es nicht egal, welches Schaf man ihnen davor setzt, sondern die sind ihren Freunden treu. Und diese Fähigkeit von Schafen, zwischen ihren Freunden und einem Fremden zu unterscheiden, die finden wir auch in der Bibel wieder, und zwar in Johannes 10, Vers 2 bis 4. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und wie der Mensch sind Schafe Allesfresser, wie die meisten Menschen, vor allem hier in Süddeutschland, und sind extrem anpassungsfähig. Man könnte die in fast jedes Klima und in fast jede Landschaft hineinsetzen und von Norwegen bis Afrika, von Asien bis Peru, man sieht Schafe auch überall, weil sie uns überall hingefolgt sind. Schafe sind robust, genügsam. Wo Menschen leben, da leben auch Schafe. Egal, wo der Hirte hingeht, dahin folgen die Schafe. Und ganz entgegen der weit verbreiteten Legende, dass Schafe dumme Tiere sind, sind Schafe lernfähig. Schafe können schon als kleine Kinder besser unterscheiden als zum Beispiel Hunde, welches Essen für sie gesund ist und welches nicht, weshalb wir auch vor unseren Hunden halt unsere Schokolade verstecken müssen. Und wenn Schafe mal gelernt haben, dass eine Sache nicht gut für ist, dann geht es in ihr Langzeitgedächtnis und dann wissen sie das. Und dann gibt es auch vernünftigere Wissenschaftler als den, von dem ich vorhin vorgelesen habe. Wenn mit dumm die Unfähigkeit gemeint ist, aus Erfahrungen zu lernen, dann sind Schafe in keiner Weise dumm, schreibt ein anderer Zoologe an der Utah State University. In England ist es einer ganzen Schafherde gelungen, über einen 3 Meter breiten Weiderost auszubrechen, indem sie sich auf ihren sehr fälligen Rücken gelegt haben und einfach über die scharfen Drähte drüber gerutscht sind, unbeschadet. Als sie dann später wiedergefunden worden, war ihr Fell ihnen schon so weit gewachsen, dass sie quasi nichts mehr sehen konnten. Und da waren sie sicherlich auch froh, dass sie wiedergefunden worden sind. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie Schafe als Gruppe in der Lage sind, Probleme zu lösen, die andere Tiere in die Schranken oder in dem Fall ins Gehege weisen würden. Mit Schafen verglichen werden ist also keineswegs eine Herabwürdigung des Menschen. Ein Schaf zu sein, darauf kann man stolz sein. Genauso wie wir stolz sein sollten, dass wir Menschen sind und sehr wohl unseren eigenen Willen haben. Wenn Jesus uns mit Schafen vergleicht, dann kann das also auch heißen, dass wir Beziehungswesen sind, dass wir begabt sind, um treu zu sein und uns gegenseitig zu helfen, dass wir im Fall auch in der Lage sind, zäh zu sein und unserem Hirten zu folgen, anpassungsfähig, überall hin, sei es Schnee oder Regen, Sonnenschein, Berge oder Täler. Und auch, dass wir klug geschaffen worden sind und sehr wohl in der Lage, die Stimme unseres guten Hirten zu erkennen. Jetzt könnte jemand, der ein bisschen weniger tierbegeistert ist als ich, schon fragen, ob das alles notwendig war. Und ich sage ja. Es gibt noch einen deutlich tieferen Grund, sich für die Ehre der Schafe stark zu machen und sich damit auch für die Ehre des Menschen stark zu machen, der in der Bibel mit dem Schaf verglichen wird. Denn biblisch ist ganz klar, wir sind Gottes Kinder. So hat Gott uns genannt. Und wir lesen das zum Beispiel in Galater 4, Vers 7. So bist du nun nicht mehr ein Diener, sondern ein Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und nicht nur sind wir Gottes Kinder, sondern es heißt sogar, dass wir nach Gottes Bild, nach Gottes Abbild, nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, ihm also ähnlich sind. So lesen wir es in 1. Mose, in Genesis Kapitel 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Das heißt, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, was total Sinn macht, wenn wir Gottes Kinder sind. Die meisten Kinder haben ja schon auch irgendwie Ähnlichkeiten mit ihren Eltern. Das heißt, wenn wir die kleinen Schafe, die kleinen Babyschafe sind, dann muss es auch an Gott etwas Schafiges geben. Irgendwie ist er unser Papa Schaf. Und dieser Schluss wirkt vielleicht im allerersten Moment seltsam, bis man einen Moment drüber nachdenkt und man dann merkt, ah ja, stimmt, da war ja was. Die Bibel vergleicht ja auch Gott gelegentlich mit einem Schaf oder um genau zu sein, Jesus Christus. Und so lesen wir im Johannes 1, Vers 29, Johannes der Täufer sieht Jesus kommen und er ruft, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir sind also Schafe wie Jesus. Wir sind Schafe nach dem Abbild Jesus. Auch wieder nicht so überraschend, als er auf der Erde war, haben wir ja auch gemerkt, haben die Menschen gemerkt, dass der so ähnlich aussieht wie wir. Und genau zu sagen, um es genau zu sagen, ist Jesus ein Lamm. Lämmer, so nennt man junge Schafe. Typischerweise Schafe, die noch nicht älter als ein Jahr sind in der Bibel. Und hier sehen wir die eigentliche Bedeutung, die es hat, dass wir in Gottes Augen wie Schafe sind. Schafe sind ein Bild für die Unschuld, für Reinheit. Insbesondere Lämmer, die noch ganz jung sind. In Gottes Augen sind wir Schafe, also frei von Schuld. Er schaut uns an und er sieht nicht das, was schlecht ist. Er sieht nur seine erlöste, reingewaschene Gemeinde, seine Schafsherde, lammfromm sozusagen. So sind wir in Gottes Blick. Deshalb Schafe. Weil wir entgegen dem Bild, was wir vielleicht manchmal von uns selbst haben, in Gottes Augen als Unschuldige dastehen dürfen. Reingewaschen werden und auf Gottes Blick kommt es an. Wir sind die Schafe und wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, dem Lamm Gottes, Jesus Christus. Und natürlich sind wir mehr als einfach nur lammfromm. Schafsböcke sind wehrhafte und kräftige Tiere. Die Redensart mit dem Kopf durch die Wand, die geht auch auf Schafe zurück. Und wir haben es vorhin schon auch gehört, wir haben auch Dynamit bekommen von Gott. Wir haben Potenzial gekriegt. Wir sind wehrhaft. Wir haben was, was wir beisteuern können. Was Kämpferisches, was Kräftiges. Und auch das ist nicht überraschend, dass eine kämpferische Seite in uns steckt, weil unser Jesus ist ja bekanntlich auch nicht nur das Lamm, sondern ist auch der Löwe von Juda. Weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat gesiegt. Sein Brüllen lässt Ehrfurcht in die Völker der Erde fahren. Wer nach dem Ebenbild Gottes gemacht wurde, der ist auch nach dem Ebenbild des brüllenden Löwen gemacht. Und so finden wir zum Beispiel auch im 1. Mose 49,9, dass dort Juda als junger Löwe bezeichnet wird, der endlich erwachen muss, um seine Rolle als Herrscher, als Königskind anzunehmen. Wir sind Gottes Kinder, nach seinem Ebenbild geschaffen und deshalb bezeichnet die Bibel Menschen als kleine Schafe und als junge Löwen. Und deshalb sind all die Titel, die Gott über deinem Leben ausspricht, würdevoll und bedeutungsvoll und gut. Du bist nicht von Grund auf schlecht. Du bist auch nicht nur ein treu-doofes Mitläuferschaf. Du bist ein Schaf und ein Löwe, robust, anpassungsfähig, treu, auf Beziehungen ausgelegt, mit lautem Brüllen, mit hübscher Mähne und mit spitzen Zähnen. Du hast großes Potenzial zum Guten. Wir Menschen brauchen den Hirten, weil wir haben uns verlaufen. Aber Gott denkt nicht über uns, als wären wir dumm und hilflos. Nee, Gott nennt uns Menschen, seine Kinder, seine Schafe und manche von uns ja auch sogar seine Freunde, so wie Abraham. Das ist die Ebene, auf der wir Gott begegnen dürfen. Und die ist ehrenvoll, die ist würdig und die ist viel erhabener als wir uns es in unserem Alltag, glaube ich, oft vorstellen können. Und auch wenn du als Schaf verloren gegangen bist, hindert dich nichts daran, als Königskind zu Gott zurückzukehren und wie die Schafe am Ende der Geschichte kannst auch du deine Krone aufsetzen und wissen, wie viel Gutes Gott über dich denkt. Amen.